Ja, liebe Geschwister, ich bin dem Herrn auch dankbar, dass wir wieder zusammenkommen dürfen, Gemeinschaft zu haben, ja, sein Wort betrachten, sein Wort hören und auch die Lieder schon, die zu einem sprechen. David hat einmal, als er so am Ende seiner Tage stand, hat er so ausgerufen: Ich gehe den Weg aller Welt. Gerade in dem Zusammenhang, ja, dass wir auch jetzt die Schwester Smith, ja, in die Ewigkeit gegangen ist. In dem Bewusstsein ist ja so, dass wir alle diesen Weg gehen. Und einmal wird er auch zu Ende sein, ja, und was uns wirklich auch entrost und eine wirklich in dieser Zeit ist, ja, dass wir diese lebendige Hoffnung haben. Was wäre ja, wenn wir wüssten, wenn gerade unser Nächster, unser Angehöriger auf ewig verloren geht? Dieser Schmerz, er wird nicht gestillt sein. Man kann sich ja trösten mit der Zeit, aber dennoch dieses Bewusstsein, das wird einen plagen. Ja? Und, aber wenn man so weiß, dass der Mensch in die Ewigkeit gegangen ist und er in diesem Glauben gegangen ist, ja, dann ist das schon ein Trost. Und dennoch trauern wir. Trauern auch besonders die Angehörigen, und so möchte ich auch von meiner Seite euch ein herzliches Beileid aussprechen. Wir haben schon bei der Einleitung ja das Wort gehört, das in Philippa uns vorgelesen war, in dem 4. Kapitel. Ich möchte so einige Gedanken darüber sprechen. Und zwar, das sind so einige Punkte, aber die Botschaft oder die Predigt habe ich so überschrieben: Ich habe gelernt. Ja, wo der Apostel Paulus von sich sagt, dass er gelernt hat, auch in guten Zeiten, auch in den schweren Zeiten, hat er gelernt, durchzukommen und auch nicht nur mit Not durchzukommen, sondern hat gelernt, auch sich zu begnügen, ja? Genügsam zu sein, zufrieden zu sein. Selbst dieser Brief an die Philipper, ich musste einfach nachlesen, die Philipper, wo Apostel Paulus zu den Philipper kam. Und wenn wir uns so erinnern können, manche vielleicht wissen es auch schon jetzt, er ist dann an den Ufer ja gegangen, er hat da vermutet, dass dort vielleicht einige Gläubige sich versammeln am Fluss, und wir lesen dann ja, dass dort eine Frau war, die Lydia genannt war, ja, und dass sie zum Glauben kam. Ja, das wird so extra in der Bibel erwähnt. Weiterhin wissen wir ja, dass wo der Apostel Paulus dort eine Zeit lang in Philippi gewirkt hat, da war eine Frau, die einen Wahrsagergeist hatte, die dann immer wieder ihnen nachgelaufen hat und hat auch gesagt, das sind jetzt Knechte, ja, des lebendigen Gottes, die euch den Weg Gottes verkündigen. Und das ging so einige Zeit, und dann wissen wir ja, dass der Apostel Paulus dann auch diesem Geist befohlen hat, von ihr auszufahren. Ja, und dass der Apostel Paulus, warum, ich habe mich auch mal gefragt, warum Apostel Paulus nicht gleich gehandelt hat, ja, und nicht gleich am ersten Tag. Aber ich denke, er hat gewartet auf Gott, ja, damit auch diese Leitung Gottes. Und das ist ja immer im Reiche Gottes so, dass wir eigentlich von uns gar nichts kennen. Aber wenn wir den Auftrag von Gott bekommen und auch wissen, dass es Gottes Wille ist, ja, dann gibt er alles andere dazu, um zu handeln. Und so war das beim Apostel Paulus, dass er den Befehl gegeben hat. Ja, und ich habe mal auch sich gefragt, warum? Ja, warum so? Weil die Frau, die hat ja nichts, jetzt kann man sagen, so menschlich nichts Schlechtes gesagt, ja. Sie hat doch auch gesagt, es sind doch Knechte Gottes, die euch den Weg Gottes verkündigen. Die war ja auch ungefähr, kann man sagen, so beteiligt, ja, an der Botschaft, ja. Aber der Apostel Paulus hat ganz genau verstanden, ja, der Feind hat er nichts zu tun, ja, im Reiche Gottes. Und wenn er auch versucht, das Evangelium zu verkündigen oder jetzt das Rechte zu verkündigen, ja, und deswegen hat er auch dann befohlen, dass dieser Geist ausfahren soll. Und diese Frau hat durch ihre Wahrsagerei ihren Herren, ja, so ein guten Geld eingebracht dadurch. Und jetzt hatten sie das nicht mehr. Und da wurde dann ein Aufstand gemacht und die wurden dann Paulus und Silas verhaftet, in den Kerker, ja, geworfen, und die wurden auch geschlagen, sagt das Wort. Ja, die wurden ausgepeitscht und geschlagen, und dann in Mitternacht, ja, wissen wir, sagt das Wort, haben sie angefangen zu singen. Das war dann auch, sagt das Wort, auch, dass in Philippi das alles stattgefunden hat und dann auch der Kerkermeister auch Gott gefunden hat. Und das ist vielleicht so ein bisschen grob, ja, über diese Gemeinde in Philippi, zu der auch der Apostel Paulus jetzt spricht hier. Und er sagt auch von seiner Freude, dass er sich im Herrn sehr gefreut hat, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken, worauf ihr eigentlich auch bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Ich habe ja die Elberfelder Übersetzung, in der Luther steht es, dass ihr wieder in der Lage, ja, seid, an mich zu denken. Hier sagt die Elberfelder Bibel, wo ich das so gelesen habe, ja, mir war das irgendwie so neu und auch irgendwie so wichtig, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid. Ja, dann musste ich so einfach nachdenken, wenn wir eine Blume nehmen, wenn das nur einfach nur eine Knospe ist, oder wenn sie so aufgeblüht hat. Ja. Und das vergleicht er auch, dass sie in ihrem Herzen, ja, in ihrem Inneren so aufgeblüht sind, an den Paulus zu denken, an ihn zu denken. Oder er meint auch, nicht nur auch an ihn, ja, so dass er legte so den Wert darauf, dass sie einfach in sich, ja, so wie lebendig geworden sind, aufgeblüht sind, nicht nur an sich zu denken, sondern auch an den Nächsten, an ihn zu denken. Ja, und dieses Wort war mir einfach sehr wichtig, ja, dieses Vergleich, aufgeblüht. Ja. Wenn wir Menschen einfach betrachten, die aufgeblüht sind, die einem so entgegenkommen, oder wenn sie einfach so vielleicht gar nicht grüßen oder vorbeilaufen, das sind doch große Unterschiede. Ja. Und der Apostel Paulus vergleicht es auch, dass die Philipper so wie ein aufgeblühtes, mit aufgeblühter Blume, ja, vergleicht es, oder der nennt auch nicht die Blume, aber dass sie an ihn jetzt gedacht haben. Ja, und da hat er sich sehr gefreut, und er sagte auch, dass er nicht wegen sich es gefreut hat, dass er jetzt, weil er gelernt hat. Ja, aber was ihm war wichtig, dass die Geschwister die Frucht tragen. Frucht tragen und nicht nur an sich selber denken, ja, sondern auch an den anderen denken. Und wir wissen ja, dass die Gläubigen in der Apostelgeschichte, wenn wir immer wieder so lesen, da war auch die Aufgabe des Apostel Paulus, dass die Kinder Gottes lernen, nicht nur an sich zu denken. Weil diese Selbstsucht, die ist ja dem Menschen eigen. Ja, da braucht man ja dem Menschen nicht sagen, er muss jetzt an sich denken. Ja, so das Wort sagte ja, wir sollen den anderen lieben wie sich selbst. Ja, das heißt, dass an dem wird wahrscheinlich kein Mangel sein, dass der Mensch an sich denkt. Aber das Wort Gottes, ja, es will, und das wird zu unserem, ja, Heil beitragen, wenn wir lernen, auch an die anderen zu denken. Das Wort Gottes, es warnt auch vor Selbstsucht, es warnt auch vor Habsucht, es warnt auch vor Geldliebe. Ja, und wenn wir einige Bibelstellen, ich werde sie einfach Ich habe mir einige aufgeschrieben, aber einige lesen. Ja, das ist vielleicht uns auch gut, wenn wir sie auch aufs Neue lesen. 2. Timotheus im 3. Kapitel, 2. Vers sagt er, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Ja, er spricht von den letzten Zeit. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Ja, dieses Wort selbstsüchtig sein, ja, das liegt in der Gefahr. Ja, dass der Mensch einfach sich, vielleicht seine Umgebung, seine Familie, seine Kinder sorgt, aber wir sind berufen, vielmehr auch an die anderen zu denken, an die Nächsten zu denken. Und das ist nicht begrenzt jetzt in der, obwohl das Wort sagt auch, dass man als auch mehr an die Glaubensgenossen, ja, als erstes denken soll. Aber das ist auch, ob das Nachbarschaft ist, ja, mit dem wir, ob das Arbeitskollege sind, und das ist nicht gemeint immer das Geld, ja, das. Es gibt viel anderes, wo man einfach, ob das ein Trost ist oder sonst etwas, wo man einfach dem Nächsten etwas Gutes tun kann. Das andere Wort sagt uns in 1. Timotheus 6, 10, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Die Wurzel alles Bösen, die Geldliebe. Ja, so das warnt uns das Wort Matthäus, Markus 4, der Kapitel im 19. Vers. Da ist es dieses Gleichnis, ja, wo der Seemann ausgegangen war und hat den Samen ausgestreut. Und dann sagt er, ja, dass einiges ja auf dem Weg gefallen, einiges auf dem Felsigen. Und dann auch unter den Dornen und dann auf gutes Land. Ja, und dann sagt er auch das, was auch die, zwischen den Dornen gefallen ist und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums. Und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Ja, so das, er nennt hier die Sorgen der Zeit. Es mag das sein, dass in der Lutherbibel das anders ist. Ja, das in der, ich lese immer noch in der Elberfelder Bibel und ich tue auch immer wieder auch vergleichen. Und manchmal ist das ganz interessant, dass eine Übersetzung die andere auch so ergänzt. Ja, die Sorgen der Zeit, der Betrug des Reichtums und die Begierde nach den übrigen Dingen. Ja, die ersticken den Samen. Ja, und die ersticken das Leben in den Kindern Gottes, sagt hier das Wort. Und das ist einfach nur für uns ja so als Warnung, dass wir uns immer wieder auch daran prüfen können. Ja, ob, und wisst ihr, das beste Mittel, ja, dass wenn wir lernen, weiterzugeben. Lernen im Leben ja weiterzugeben. Ich sage so nochmal, es ist nicht nur am Geld. Wenn wir Möglichkeit haben, an Geld weiterzugeben, dann können wir das tun. Wenn wir Möglichkeit haben, ja, und wo wir wissen, wo wir anders helfen können, dann können wir das tun. Und dann, wenn das ungläubige Menschen sind, werden sie eher von uns das Evangelium annehmen. Das sind so einige Warnungen, die uns das Wort Gottes sagt, ja, und da gehe ich weiter, ja, wo der Apostel Paulus sagt, ja, dass er nicht wegen dem Mangel es sagt, ja, ihnen, sondern ich habe gelernt. Ja, und wenn wir so das Leben des Apostels Paulus nehmen, ja, er war als Evangelist unterwegs. Und natürlich, er hatte auch bei Möglichkeit immer wieder auch selbst gearbeitet. Das lesen wir in dem Worte Gottes. Und was wäre, wenn er nur für sich gearbeitet hätte, oder nur für sich hätte den Lebensunterhalt bestritten? Ja, vielleicht, und es ist ganz sicher, ja, dann wäre das, was auch Gott durch ihn wirken konnte, nicht imstande gewesen. Das, was Gott auch an den vielen Orten, die Gemeinden auch gegründet waren, wäre nicht gewesen. und dass es auch dann weiter gegangen und getragen wurde. Und dennoch hat er gelernt, auch wenn er nichts hatte. Er war zufrieden. Wisst ihr, und dieses Wort, ich habe gelernt, das gilt ja auch für uns, auch für mich, weil wir leben, wir haben verschiedene Lagen. Ich denke, dass vor allem unsere Eltern, Geschwister, die können aus ihrem Leben sehr viel erzählen, was sie alles erlebt haben, wo sie alles verloren haben, was sie hatten, und wieder neu anfangen mussten und dann wiederum ihnen besser gegangen war. Und dann kamen die Jahre der Auswanderung hier nach Deutschland, und die meisten, die sind ja gekommen nur mit Koffern, um wieder neu anzufangen, und ich erinnere mich, wo wir hierher gekommen sind oder wo wir unsere Koffer damals, das Nötigste, zuerst das Notwendigste, was man einfach in dem Koffer genommen hat, haben wir damals in Moskau abgegeben, haben wir aber hier nicht bekommen. Die waren irgendwie weg, und natürlich das, was wir anhatten, so sind wir in Deutschland angekommen. Die Koffer sind, glaube ich, so nach ungefähr 8 oder 10 Monate erst dann gefunden worden sein. Eigentlich, wo wir es nicht mehr brauchten. Und natürlich, wir hatten einiges. Im Übergangswohnheim konnten wir so beim Roten Kreuz bekommen. Aber wenn man so das durchgeht, dann kann man das ein bisschen verstehen vielleicht, was der Apostel Paulus sagt, dass er hat gelernt. Er hat gelernt. Wisst ihr, man kann noch mehr erzählen. Ich hatte mal, oder das erwähne ich vielleicht später, aber man hat einfach das, was man hatte. Man hatte nichts. Und der Mensch, er schwitzt auch. Das wissen wir auch. Und nachher, wo wir schon an den Ort hier gekommen sind, wo wir eine Wohnung hatten, dann haben auch die Geschwister schon, die wussten uns einiges gegeben. Und so von meiner Seite kann ich den Apostel Paulus auch so verstehen, wo er gesehen hat, dass auch an ihn gedacht wurde. Und für ihn war das jetzt so wie ein, er sagt hier, eine Gabe. Es war eine Gabe, ein wohlgefälliges Opfer, das Gott angenehm ist. Es war, hat er ihm auch wie getröstet, wo er gesehen hat, die Geschwister, sie denken an die, die vielleicht nicht so gut haben, die vielleicht etwas nicht haben. Und das können wir auch tun. Der Apostel Paulus, und das, was ich uns auch ans Herz legen möchte, das habe ich ja auch überschrieben, ich habe gelernt. Lernen können wir alle zufrieden sein. Mit dem, was da ist, Das Wort sagt in 1. Timotheus 6. Kapitel vom 6. bis 8. Vers, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Oder Hebräerbrief im 13. Kapitel 5. Der Vers, der Wandel sei ohne Geldliebe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und nicht verlassen. Wir haben auch diese Verheißungsworte. Nun natürlich, wir fragen uns das eigentlich geht uns sehr gut. Ich denke, dass hier, der hier sitzt, wahrscheinlich keiner Not leidet. Und dennoch kann man auch, wenn man viel hat, unzufrieden sein. Und das Apostel Paulus hat gelernt, ob er ihm nichts hatte, war er zufrieden und hat sich mit dem gelernt, sich auch mit dem zu begnügen. Hatte er auch viel, hat er genau gelernt, richtig zu leben, es richtig zu gebrauchen. Und was auch mir sehr wichtig ist, in dem Gedanken zufrieden zu sein, was ich noch hinzu möchte, dazu tun, nicht vergleichen. Es ist sehr wichtig für uns alle. Viele, die viel haben, sind aber unglücklich, weil sie sehen, dass der andere mehr hat. Es ist eigentlich so, können wir vielleicht in unserer Nachbarschaft beobachten, hat irgendeiner ein besseres Auto, dann muss, wenn er es nicht haben kann, dann ist er neidisch. Und so geht es immer, Vergleiche. Und wisst ihr, das geht in die Reihen der Kinder Gottes, wo man einfach sieht, der andere hat etwas Besseres als ich. Der andere hat vielleicht einen besseren Job, der andere ist vielleicht, hat studiert und dann kann er mehr verdienen und ich muss vielleicht hart arbeiten. Und so kann man immer diese Vergleiche ziehen. Und in Wirklichkeit, ja, haben wir mehr, was das Wort Gott uns sagt. Wir haben nicht nur Kleidung und Nahrung, um zufrieden zu sein, sondern wir haben viel mehr. Und dennoch kennen wir nicht wachsam sein und unzufrieden, ja, zu sein. Aber vielmehr sagt das Wort, ja, dass wir weitergeben sollen und dass wir auch lernen, mit dem, was da ist, auch wirklich sich zu freuen zu können. Freuen sich zu können, ja, und das ist auch sehr wichtig für uns. Und dann geht der Apostel Paulus weiter, er sagt dann auch, betont es, er hat auch gelernt, Mangel zu leiden. Und auch das Wort sagt bei mir jetzt hier, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin, sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. Erniedrigt zu sein, ich habe geschaut, wie das im Original, in dem Griechischen steht, und das meint ja nicht nur einfach jetzt im Äußerlichen jetzt einfach Geldmangel haben oder jetzt hungern, sondern das Wort meint hier mehr, ja, und ich habe so dieses mir aufgeschrieben, das Wort sowohl erniedrigt zu sein, meint gedemütigt zu sein oder auch erniedrigt zu sein. Ja, und ich musste einfach dann stille werden über dieses Wort und wir wissen, dass oft ja, wenn ein Original so steht, ein Übersetzer, er schreibt es so, der andere so und aber was das wirklich auch meinen mag, ja, das heißt, es ist nicht nur im Äußerlichen, was der Apostel Paulus Mangel hatte, ja, dass er manchmal vielleicht hungern musste oder nichts hatte, ja, sondern es ist vielmehr in seinem Leben, wissen wir ja, wie oft er durch viele Gefahren gegangen ist, wie oft er misshandelt war, wie oft er durch gesteinigt mal war, ja, oder er nennt es ja, ich möchte dann nachher vielleicht das auch lesen, aber er sagt, dass er auch in diesen Lagen gelernt hat, zufrieden zu sein. Wo ich das auch so für mich gelesen habe, dann dachte ich, wir haben es so gut. Haben wir Grund, irgendwie unzufrieden zu sein, wenn wir vergleichen, was der Apostel Paulus alles so unterwegs war, in vielen Gefahren und dann sagt er, ja, dass er hat gelernt. Dann können wir genauso lernen. Er weiß ja, er sagt, er ist in jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Wisst ihr, dass dieses Wort gedemütigt zu sein oder erniedrigt zu sein, ja, wenn wir so vergleichen, wir sind arme Menschen. Also das Wort Gottes sagt, wenn allein ein Mensch arm ist, dann wird er ja schon von den meisten verachtet. Stimmt doch so, ja? Wenn wir das Gleichnis von Lukas, das steht in Lukas 16. Kapitel, vom armen Lazarus lesen. Ja, Jesus hat es auch so, dieses Gleichnis uns gegeben. Er lag da, eigentlich hat dieser reiche Mann, der im Überfluss lebte, hätte Kinder doch ein bisschen auch ihm was geben, nein? Ja, so das, so eine gewisse Verachtung. Ja, und Jakobus, im Jakobusbrief, im 2. Kapitel, sagt der Apostel Jakobus ja zu den, in seinem Brief, ihr habt Acht auf, oder habt den Glauben Jesu Christi. Und dann gibt er so ein Gleichnis und sagt, wenn in eure Versammlung einer Reicher reingeht, ja, der jetzt schön gekleidet ist, und dann werdet ihr ihm ein besseres, ja, Platz geben. Wenn jetzt aber ein Armer kommt, dann sagt er, naja, du kannst ja da irgendwo ja zu den Füßen sitzen. Ja, und dann sagt er, was? Es ist nicht richtig. So soll es nicht sein. Solche Vergleiche, dass man die wohlhabend sind, mehr hinzuzieht und die, aber das war damals wahrscheinlich auch ein Problem, weil das auch immer so war. Und der Apostel Jakobus sagt, habt den Glauben Jesu Christi. Ja, das heißt, das beinhaltet, dass man in allen Lagen auch keinen Unterschied macht, sondern auch recht handelt, recht tut. Das hat der Apostel Paulus genauso gelernt und hat auch genauso gewirkt. Und es war ihm wichtig, ja, dass auch die Gemeinden lernen, nicht nur an sich zu denken, sondern auch weiter zu geben. Ich möchte uns einfach, damit wir, obwohl wir es kennen, aber einige Verse lesen in 2. Korinther im 11. Kapitel, vom 22. Vers, wo er einfach sagt, was er selber erlebt hat, damit wir uns auch noch vergewissern oder zu sehen, ja, wie, was er alles so erduldet hatte. Sind Sie nicht Hebräer? 2. Korinther 11 und 22. Vers. Sind Sie nicht Hebräer? Ich auch. Sie sind Israeliten? Ich auch. Sie sind Abrahams Nachkommen? Ich auch. Sie sind Diener Christi? Ich rede unsinnig, ich über die Maßen. In Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge, weniger einen bekommen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außerdem übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer nimmt Anstoß und ich brenne nicht? Wenn gerühmt werden muss, so will ich mich der Zeichen meiner Schwachheit rühmen. Hier sehen wir ja so, wo er einiges so ausführt und dann, wo ich das so immer wieder lese, dann man hat wirklich auch manches erlebt. Ja, auch wenn man so im Dienste des Herrn steht, wird man auch so manches erleben. Ja, das Wort Gottes sagt, das wird nicht anders sein. Ich erinnere mich, wo wir einmal damals zur Lagerversammlung nach Russland, nach Palasowka gefahren sind und wie wir dann unterwegs auch verhaftet waren, wo eigentlich wir von hier mit dem Auto gefahren sind, über 3000 Kilometer und schon die letzten 300 Kilometer geblieben. Spät abends wurden wir verhaftet. Wir hatten ja noch zwei Brüder aus Ukraine mitgenommen und mussten dann, ja, sagen wir so, die ganze Nacht dort bei der Polizei verbringen. Was das Gute noch war, uns hat man nach dem Verhör jeden Einzelnen so verhört und warum wir, wohin wir fahren und so, weil wir verhaftet waren. So, da waren gerade die Brüder, die mit mir waren, einer hier aus Deutschland und die zwei Ukrainer. Wenn man so in Polizeiposten angehalten wird, dann hat man derjenige, der am Fahrer ist, hat die Pässe von den anderen genommen, musste zu denen rein. Und die haben dann auch die Namen und so die Bilder verglichen. Da waren so mehrere Bilder, die damals Terroristen waren. Ja. Und damals war das meist so aus Tschetschenien. Und gerade an dem Platz, wir sind immer wieder ja durch diese Prüfung gegangen, aber gerade an dem Ort hat gerade der Beamte dort an der Wand gesehen, dass gerade die drei, die mit mir mitgefahren sind, ähnliche Bilder hatte. Ja, natürlich, der war so aufgeregt, alle rein und dann waren zwei so verglichen weg, aber der andere haben sie behalten. Der musste dann zur Kriminalpolizei und so und wir sind ja nicht ohne ihn nicht gefahren weiter, aber wir sind dann die ganze Nacht im Verhör Und dann das Gute, uns hat man nicht in die Kammer, da waren so zwei Kammern, die voll mit damals Gefangenen, die Betrunkenen, die irgendwo in einer Diskothek da gestritten, geschlagen sich haben, die hat man ja Polizei immer nachts eingeholt und dann da reingesetzt, die zwei Kammer waren voll und uns hat man eine extra dann Kammer reingesetzt, wo wir dann zeitlang sitzen mussten und dann sind sie mit uns auch besser umgegangen, hatten sie uns in einen Raum, wo wir dann auf den Holzbänken bis morgens schlafen konnten. Ja. Ich sage so, man hat manches erlebt, ja, und man kann so manches erzählen, was man so auch erlebt hat, ob das auch Mangel war. Aber wenn ich lese das, was ich uns vorher gelesen habe vom Apostel Paulus, das kann man nicht damit vergleichen, wie viel er so erlitten hat. Ich habe mich immer gefragt, ja, so dieses Mangelleiden. Wir haben mal in den 90er Jahren, war ich in Kasachstan, in Karaganda, und da sind wir mit zwei jungen Brüdern nach Chu gefahren. Da gab es eine ganz kleine Gemeinde und wir haben uns bei einer Familie eingestellt, die komplett ungläubig war. Nur ein Junge war damals bekehrt und wir sind auch zu ihm dann gefahren und waren dann bei denen eingestellt. Und wisst ihr, wenn ihr vielleicht irgendwann mal gesehen habt, einen geizigen Menschen. Das erste Mal, ich habe ja auch gesehen manchmal, ja, weil einer ein bisschen vielleicht nicht so freigebig ist, ja, aber dort habe ich erfahren und konnte jetzt als junger Mann wirklich sehen, was das heißt, wenn ein Mensch wirklich so mit diesem Geiz befallen ist. Und das war auch damals diese Hausfrau, die Mutter, eigentlich die ganze Familie, der Vater, er war die ältere Geschwister, die kennen vielleicht, es gab in Russland unter den Gefangenen, man hat die genannt, die sind Diebe im Gesetz. Ja, das war so eine gewisse, ich denke mal, das ist auch so eine okkulte, wie Sekte kann man nennen. Ja, das heißt, die Gefangenen, die da eintreten, die schwören, dass sie nie mit ihren eigenen Händen arbeiten werden. Ja, und der Vater, er war solch einer. Der hat so viel mal gesessen und er hat auch sehr viel gelesen. Wir haben auch Schriften gebracht. Er hat natürlich sein Leben dann geändert. Er ist von denen weggegangen. Er hat gesagt, er musste seinen Sitz komplett auflösen. Er war nirgends angemeldet, 8 Jahre lang. Ist auch nach Norden umgezogen am Anfang, damit sie ihn nicht finden. Denn wenn du austretest und sagst, ich gehe jetzt, ich werde nicht mehr stehlen, weil die Arbeiter nicht, die sind nur durch Stehlen, ja, durch, und nicht nur einfach so kleine Stehlen, die überfallen, morden und eignen sich so Summen, damit leben sie. Ja. Und das war der Vater davon. Und natürlich, die Familie waren mehrere Kinder. Der ältere Sohn, er saß schon im Gefängnis. Der andere Sohn saß auch schon im Gefängnis. Der dritte Sohn, er war kurz davor vom Gefängnis rausgekommen. Und da sind wir in dieser Familie eingestellt gewesen. Nur wo wir zu dritt dorthin gekommen sind, wir haben auch dort die Versammlungen, ja, durchgeführt. Da sind die Geschwister dorthin gekommen. Und außer dem Vater sind auch alle andere auch gekommen. Ja, der eine Sohn, der wollte nicht, der ist auch so ein bisschen draußen geblieben. Aber das waren sehr gesegnete Versammlungen gewesen. Wir sind extra auf den Markt gegangen, weil wir jetzt da für 3 Tage gekommen sind. Wir haben genug Lebensmittel eingekauft, damit wir es nicht zur Last werden. Und was ich mich gewundert habe, sie hatten eine große Küche. Da gab es aber nichts, komplett leer. Alle Lebensmittel hat die Hausfrau bei sich im Schlafzimmer aufbewahrt. Und ich habe mich gewundert, warum oder so. Wo wir so zu Tisch waren, war alles gut. Sie hat ja auch angerichtet alles. Wir haben ja eigentlich genug eingekauft. Viel mehr, als wir überhaupt verbrauchen konnten. Aber ich erzähle einfach es nur aus dem Grund, wie ich damals so beeindruckt war, wie ein Mensch einfach so in dem Geist gefangen. Das ist wirklich Ketten. wo dann in einem Tag abends die Versammlung zu Ende war und dann die Söhne und die Frau, die saß auch in der Versammlung. Und die hat sich auch schon Gott gesucht und gerechnet, dass sie gläubig ist. Ja? Und davor schon wusste ich, dass sie in einer Ortsgemeinde war und Gott gesucht hat. Und sie rechnete sich gläubig, aber nur da war kein wirklich Leben. Ja? Und wo dann die Brüder dann ja gesagt haben, weil es zu spät war und da einige Gläubige noch waren auswärts, nicht nur wir, ja. Dann haben sie gesagt, jetzt richten wir, können alle da bleiben, wir richten an, da hätten wir Essen. Auf einmal war die Hausfrau verschwunden, im Schlafzimmer, sich schnell hingelegt zu schlafen, die Türe zugemacht, ja, die Lebensmittel ja dort, dass die jetzt andere noch dazu im Tisch bleiben sollen, ja, weil wir haben, das war ja so gut wie alles, unsere Lebensmittel, da wäre ja kein Problem. Aber weil noch einige Geschwister da bleiben sollten, weil die Söhne es gesagt haben, ja, da war sie auf einmal weg, und das Schlafzimmer zu, sie hat sich schon ins Bett gelegt. Ja. Und so habe ich noch einiges ja, in diesen 3 Tagen gesehen. Dann dachte ich, Gott möchte bewahren, dass man im Kleinen und im Großen einfach dazu kommt, dass man dem Geist verfällt, dass man irgendwie geizig wird oder wo Not ist, ja, einfach sich umdreht und nicht hilft, wenn man helfen kann. Ja, das sind arme Menschen, die einfach darin gefangen sind. Ja, und dass sie Gott gesucht hat, sie hat gewollt. Sie hat auch nachher, wo wir so in Versammlungen gewesen, sie hat auch wohl gebetet, auch zu Gott und gesucht. Ja, aber wenn der Mensch da das Grundproblem, ja, und das Wort sagt uns, ja, dass die Geldliebe, ja, das ist diese Wurzel, alles Bösen, ja, und da entspringt sehr viel. Und was ich noch dort erfahren habe, weil das Wort sagt, der Apostel Paulus hat gesagt, ich habe gelernt, erniedrigt zu sein. Ja. Also das auch Mangel zu leiden. Wir haben ja dort in diesem Hause übernachtet. Uns hat man dann, wo die Jungs geschlafen haben, hat man uns auch dann die Betten überlassen. Ich habe noch nie davor und auch danach gesehen, so ein dreckiges Bett. Ich weiß nicht, ob das, warum man das Bettzeug nicht gewaschen hat. Das war schon so braun, das hat schon so gerochen. Ja, und dann sind wir da und verkündigen das Evangelium. Ja, und dann musste ich ja überwinden, darin zu schlafen. Ja. Du hast nichts Frisches bekommen. Ja. Aber damals, ich war jung, ja, ich habe gesagt auch, wie war das, ja, den vielen Missionaren, die damals gegangen sind, was sie alles auch erleben mussten. Ja. Und dann im Vertrauen auf Gott, und ich muss sagen, ich habe sehr gut geschlafen, ja. Sehr gut geschlafen, weil der Herr auch Gnade gegeben hat. Ja. Das sage ich nur einfach zu dem, dass man auch manches erlebt hat. Aber wenn ich den Apostel Paulus hier sehe, was er alles erlebt hat, dann hat man, es ist vielleicht ein Tropfen davon, was auch er alles so durchgehen musste. Er hat gelernt, gedemütigt zu sein, im Mangel leidend. Und er sagt dann auch weiter, er hat auch gelernt, im Überfluss zu leben, Überfluss zu haben. Und da ist es auch, bedarf es auch Gottes Gnade, auch im Überfluss zu leben. Und das ist vielleicht auch für uns sehr wichtig. Wer kann von uns sagen, er hat heute Mangel? Ja, vielleicht gar keiner. Dass wir Mangel haben, das können wir wahrscheinlich hier in Deutschland nicht sagen, aber wir müssen lernen, auch mit Überfluss leben zu können. Und da liegt die Gefahr, dass man auch da das Lernen weglässt, ja, und nur für sich dann lebt. In diesem Überfluss, ja, es meint auch nicht nur jetzt wiederum Geld oder das Äußere, sondern man kann diesen Überfluss inwendig haben und auch weitergeben, ja, an Trost. Ja, der Apostel Paulus sagt, dass wir trösten mit dem Trost, mit dem wir getröstet haben, sind. Oder dann auch im Philipperbrief im ersten Kapitel, ja, im 9. Vers, sagt der Apostel Paulus zu den Philippern, dass er betet, ja, damit ihre Liebe mehr und mehr ist, ja, sagen wir mal, überflüssig wird, so im Überfluss wird, dass sie auch weitergegeben wird. Auch da hat der Apostel Paulus, wenn er alles gut gewesen war, hat er gelernt, auch da als, sich als Kind Gottes zu bewähren, ja. Und im 2. Korinther, im 6. Kapitel, lese ich uns noch ein paar Verse vom 3. Vers. Und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß. Ja, die haben als Diener Gottes, er sagt, in keinem, ja, Fall, in keiner Sache einen Anstoß gegeben. Ja, und dann geht er weiter, damit der Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener in vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zu Rechten und zu Linken, durch Ehre und Unehre, durch böse und gute Nachrede, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende, und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Traurige, aber alle Zeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als nicht habend und doch alles besitzend. Die haben Verschiedenes durchgegangen, ja, und sagt auch durch Unehre, durch Ehre. Und dennoch hat er gesagt, wir haben in keiner Sache einen Anstoß gegeben. Ja. Und dann, wenn ich so sehe, dann sage ich auch für mich, wie viel kann ich noch lernen, damit man kein Anstoß wird, damit man kein Anstoß ist, damit man auch, egal wie die Lage ist, dass man sich als Kind Gottes, als Diener zu jeder Zeit ausgeben kann. Und ich komme jetzt auch schon zum Schluss. Der Apostel Paulus, er sagt auch, dass er gelernt hat. Er hat das gelernt, aber er hat so wie einen Schlusspunkt gestellt, ja, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ja. Können wir auch auf ihn vertrauen, wissen, dass er auch genug Kraft hat, er genug alles hat, damit wir genauso kennen. Alles Vermögen, ob in guten Zeiten, ob in mangelnden, schlechten Zeiten, aber ich vermag, ich habe gelernt, ich vermag durch den, der mich kräftigt. Ja, und der Herr möchte auch uns darin helfen. Es ist manchmal nicht einfach, ja, im Überfluss zu leben ist es einfacher, ja, so äußerlich genommen, aber im Schatten zu stehen, Mangel zu haben, ja, ist das nicht so einfach. Das Wort Gottes, es gibt so viele Beispiele, wo Menschen manchmal so durch Tiefen gegangen sind, bevor der Herr sie auch wirklich gebrauchen konnte. Und das ist das Wort, wir können allein von Mose anfangen. Mose, er musste 40 Jahre Schafe hüten, bevor der Herr dann auch ihn berufen hatte. Dann nachher auch sein Diener Josua. Wir lesen immer wieder, ja, dass da Josua, er war sogar auf dem Berg Sinai dabei, wo Mose, ja, er war auch da dabei, konnte nicht, wo jetzt, weil Gott da erschienen war, ja, dass keiner konnte da betreten und wurden alle gewarnt, wo Josua war mit Mose dort, konnte Josua nicht dann gleich nach dem ersten kommen und sagen, seht ihr, wer ich bin, ich war dort dabei. Wir lesen davon nichts, aber vielmehr, er hält sich immer in diesem Schatten. Er war immer im Zelt, hat dort gedient, in dem Zelt der Begegnung, da wo die Gegenwart Gottes war. Er war immer so dabei und wir lesen eigentlich von ihm nicht viel. Immer wieder da oder dort, aber meist immer im Schatten Moses. Und dann kommt die Zeit, wo Gott selber sagt, auf Josua, sollst du deine Hände legen. Bewährt im Kleinen. Ja, und bewährt können wir sein, wenn wir im Kleinen treu sind. Wenn wir im Kleinen anfangen, an die andere zu denken. Wisst ihr, was noch eine Gefahr ist, ja? Gerade in einer Ortsgemeinde? Wenn ich das so erwähne, ja, ich meine auch gar nicht, ich kenne ja eigentlich sehr wenig euch hier, ja, nicht, dass jemand meint, er meint mich oder so. Nur das sind so gewisse durch die Jahre Erfahrungen, ja, ob man da unterwegs war, ob wir. Und da hat mir mal eine Person gesagt, die eigentlich auch ein Kind Gottes schon war, eine Schwester. Sie hat gesagt, ich habe immer erwartet von den anderen. Es steht doch geschrieben, dass doch man soll Gutes tun und so, aber ich habe immer erwartet von den anderen. Und wenn ich da nichts bekommen habe, dann war ich beleidigt und so. Das liegt eine Gefahr. Auch habe ich das in anderen Gemeinschaften mal erlebt, wo sie mir einfach das Problem gesagt haben. Es gibt immer welche, die auf die Kosten der anderen ja, leben. Die gehen in die Gemeinde, die fühlen sich ganz wohl und so. Aber wenn irgendwas gemacht werden muss, irgendwelche Aufgabe, die kommen gern zum Kaffee, aber einen Kuchen mitbringen. Ja, und so hat mir auch mal, ich habe einiges, ja, auch wo die Geschwister manchmal mir so sich offenbart haben, ja, und auch erzählt haben. Und das ist einfach eine Gefahr. Ja, deswegen sagt das Wort, ja, der Apostel Paulus, ich habe gelernt in allem, ja. Aber er betont es, damit auch die, und hat sich sehr gefreut, dass die Philipper ja auch nicht nur an sich gedacht haben, sondern auch, welche Aufgabe kann ich übernehmen? Wisst ihr, ein Gottesdienst, das ist nicht hier jetzt die Versammlung. Ja, das ist auch Gottesdienst. Aber ein Gottesdienst, ja, eigentlich ist ja unser praktisches Leben. Unser praktisches Leben, ob wir, wie wir leben, ja, ob zu Hause. Und ich habe mal gehört von einem Prediger, da wurde die Ehefrau mal angesprochen und ihr Ehemann, der Prediger, wurde so gelobt, was für ein Redner es ist, was für. Und die Frau, die hat dann nicht ausgehalten, hat gesagt, wenn ihr wüsstet, wie er zu Hause ist. Ja. Der Gottesdienst, das Dienen, das ist nicht hier zu stehen und zu predigen, sondern es ist tägliches. Ja. Man predigt täglich mit seinem Leben. Und daher möchte auch da uns helfen zu lernen. Ich brauche auch das, wie ich denke, wir alle. Amen.